Ich bete. Ja, das möchte ich noch einmal bekräftigen, du guter Gott. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und vermutlich, wenn wir so alle ganz ehrlich sind, dann kann das jeder von uns so beten, weil wir alle doch durchaus auch um unsere Ecken und Kanten und Schwachpunkte wissen. Weil wir alle dieser knorrigen Kiefer gleichen. Auch an uns gibt es vertrocknete, abgestorbene Triebe, gibt es Verwachsungen, gibt es Verletzungen, die uns zugefügt wurden und die mehr oder weniger gut vernarbt sind. Da ist so manches in unserem Leben, was auch heute nicht immer so rund läuft, Punkte, an denen wir uns schwer tun. Mit alledem nimmst du uns so an, wie wir sind und möchtest uns helfen, dass wir uns selbst auch so annehmen können, dass wir uns selbst lieben können, weil nur so können wir auch unsere Mitmenschen lieben. Danke, dass deine Liebe zu uns dabei hilft, ja, uns die Grundlage bietet, uns selbst anzunehmen und auch andere zu lieben. Und dass wir das dann auch umsetzen können in der Art, wie wir miteinander reden, aufeinander hören. Auch dabei brauchen wir deinen guten Geist, aber auch dein Wort, das uns Hilfe gibt, Hinweise, wie das gelingen kann. So wollen wir jetzt auf dich hören und ich bitte dich, dass du uns so ansprichst, dass es wirklich unser Leben in guter Weise prägt, heilsam und liebevoll verändert. Danke, dass wir darauf bauen dürfen. Hilf uns zu hören. Rede du bitte. Amen. Ein erstes Bibelwort aus den Sprichwörtern, Kapitel 28, der Vers 23. Wer einen Menschen zurechtweist, wird zuletzt Dank haben. Mehr als der da freundlich tut. Liebe Gäste, liebe Gemeinde hier in der Kirche und auch an den Übertragungsgeräten, stimmt diese Spruchweisheit aus alttestamentlichen Tagen heute noch? Wann hast du in letzter Zeit jemand zurechtgewiesen? Und ich meine jetzt nicht dein Kind oder vielleicht deinen Ehepartner. Wann hast du zuletzt jemand auf einen vermeintlichen Fehler, ein liebloses Verhalten oder Ähnliches hingewiesen, der eben nicht so direkt zu deinem familiären Umfeld gehört? Ja, schon damals, zu alttestamentlicher Zeit, vor roundabout 2500 Jahren, wusste man darum, dass es einem meist nicht gedankt wird, wenn man jemand zurechtweist. Wer kritisiert wird, der muss das erst einmal verdauen. Zumal dann, wenn ihm gesagt wird, dass er auf dem falschen Weg ist oder dass er sich schuldig macht, so wie er sich verhält, oder dass er im Unrecht ist, Unrecht tut. Auch das ist so sicher keine Frage, dass Menschen darauf durchaus unterschiedlich reagieren, ganz abhängig davon, welcher Typ sie sind und auch mit wie viel Selbstbewusstsein sie ausgestattet sind. Und ob sie zur Rechthaberei neigen oder eher nicht, meinen vielleicht alles besser zu wissen als alle anderen und so weiter. Wie auch immer, wer zurechtgewiesen wird, auf vermeintliche Fehler oder Schuld angesprochen wird, der wird erst einmal in die Abwehrhaltung gehen. Vielleicht gar zurückschlagen. Also sozusagen nicht in die Flucht, sondern Verteidigung Angriff ist die beste Verteidigung, also sofort Gegenwehr oder eben dann selbst Vorwürfe gegenüber dem anderen laut werden lassen. Immer da, wenn ich mit Menschen aus unseren Gemeinden oder auch so mit Menschen, mit denen man so zusammenkommt, über dieses Thema geredet habe, über diese Problematik spreche, Da wird eben gesagt, der Ton macht die Musik. Ja? Und es wird meist festgestellt, dass es eben auch abhängig ist, wie wir mit Kritik umgehen können, in welcher Beziehung ich zu dem stehe, der mich da zurechtweist. Wer jemand zurechtweist, mit dem er zuvor noch nie ein Sterbenswörtchen geredet hat, außer vielleicht so guten Tag und auf Wiedersehen, der muss damit rechnen, dass es nicht so gut ankommt. Wo noch keine Beziehung da ist, wo man jemand nur vom Sehen kennt, da ist es äußerst problematisch, wenn einer den anderen zurechtweist, weil man gar nicht so recht einschätzen kann, was ist da jetzt mit gemeint, was steckt dahinter. Und da beeinflusst dann nicht nur der Ton, der eben auch, aber auch die Art und Weise, wie ich dem anderen begegne, wie das bei dem anderen ankommt. Die Frage ist letztlich aber, was steckt eigentlich hinter der Zurechtweisung? Welche Motivation steckt dahinter, jemand anzusprechen und zu kritisieren? So können wir im Buch Sirach lesen, und damit wird unser Vers aus den Sprüchen aufgegriffen, Kapitel 4, 27 bis 29. Halt dein Wort nicht zurück, wenn du anderen damit helfen kannst. Denn im Wort gibt sich die Weisheit kund und Einsicht in dem, was die Zunge spricht. Heißt nichts anderes wie, Schweigen ist eben kein Gold, wenn ich dann schweige und damit anderen die notwendige Hilfe verweigere. Und da kann es dann durchaus auch ein Mensch sein, zu dem ich bisher noch keine engere Beziehung habe, dem ich dann auch hilfreich etwas sagen sollte. Im Bild, wenn ich einen Radfahrer nicht davor warne, dass nach der nächsten Wegecke ein tiefer Abgrund folgt, naja, dann stürzt der vermutlich, wenn er mit Tempo da rumfährt, in diesen Abgrund hinein. Wenn ich jemand ansprechen will, weil ich mich um ihn sorge, weil ich ihm helfen will, weil ich befürchte, dass er Schaden nehmen könnte oder auch die Gemeinschaft und damit ja auch er und ich, aber eben auch viele, dann wird diese Motivation spürbar für den anderen. Und letztlich ist es wohl die Frage nach Wahrheit und Liebe und ihrem Verhältnis zueinander, wie ich dem anderen begegne und ihn anspreche. Wahrheit und Liebe gehören dringenderweise zueinander. Dazu gibt es eine nette Geschichte von Axel Kühner, die das aufzeigt und erzählt. Er schreibt, die Wahrheit zog traurig durch die Lande. Die Menschen haben Sehnsucht nach mir, sie suchen die Wahrheit. Aber wenn ich dann komme, dann haben sie Angst und fürchten die Wahrheit. Ich bin so nackt und die Leute flüchten sich in ihre Häuser, wenn ich durch die Straßen gehe. Eines Tages traf die Wahrheit die Liebe. Sie war wie ein buntes, warmes Kleid. Und die Leute liefen ihr nach und luden sie zu sich in ihre Häuser ein. Die Liebe sah die Wahrheit so traurig und verbittert stehen und sprach sie an. Sage mir, gute Freundin Wahrheit, warum bist du so bedrückt und so betrübt? Die Wahrheit antwortete der Liebe, ach, mir geht es nicht gut. Ich bin alt und die Leute wollen mich nicht in ihr Leben lassen. Nein. Nicht, weil du alt bist, mögen dich die Leute nicht. Ich bin auch sehr alt und die Leute lieben mich immer noch. Ich verrate dir ein Geheimnis. Du bist den Menschen unheimlich, weil du so nackt bist. Kleide dich mit meiner Wärme und Farbenpracht. Lege um deinen Schatz der Wahrheit den Mantel der Liebe. Und die Menschen werden dich willkommen heißen. Die nackte Wahrheit ist für die Menschen ebenso furchtbar wie eine unehrliche, eher gefühlsduselige Liebe. Wir beide brauchen einander. Denn eine aufrichtige Liebe und eine liebevolle Wahrheit sind die Quellen des Lebens und der Freude. Die Wahrheit befolgte den Rat der Liebe und legte sich die warmen Kleider der Liebe um. Und seitdem sind sie beide bei den Menschen willkommen. Soweit diese Geschichte. Klar ist die Sache, wie sie Jesus einmal benennt. Das können wir lesen in Matthäus 18. Wenn dein Bruder oder deine Schwester dir Unrecht tut, geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn er aber nicht auf dich hört, dann nimm noch ein oder zwei andere mit zu ihm. Denn jeder Streitfall soll mit Hilfe von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Wenn er auch auf sie nicht hört, dann sage es den Leuten eurer Gemeinde. Und wenn er auch auf die Gemeinde nicht hört, behandle ihn wie einen Heiden und Zolleinnehmer. Festzustellen ist zunächst einmal, hier ist jemand sehr persönlich betroffen. Deshalb ist auch immer erst das persönliche Gespräch entscheidend und nicht, dass man sagt, hör mal, Pastor, der und der hat mir das getan, da müsstest du mal hingehen und dass er dann sich bei mir entschuldigt. Das ist sicher nicht der rechte Weg. Der andere will aber vielleicht nicht. Und daraufhin eben soll er dann tatsächlich noch zwei oder drei Leute, also eben nicht direkt die ganze Gemeinde und es in die große Öffentlichkeit stellen, mitnehmen. Und wenn auch das nichts bewegt, dann kann es auch in die Gemeindeöffentlichkeit gebracht werden. Was hier aber deutlich auch wird, das ist ein Fall, wo Jesus das so darstellt, dass eben die Sachlage klar ist. Die Schuld für alle in der Gemeinde, auch für den Schuldigen selbst, eigentlich selbstverständlich ist, weil man sich prinzipiell über den Punkt, um den es da geht, einig ist. Nun kann es aber ja auch passieren, dass das eben nicht so einfach auf der Hand liegt. So heißt es dann bei Jesus Sirach in unserem Text weiter: Widersprich nicht der Wahrheit, sondern dulde den Spott, wenn du die Sache nicht getroffen hast. Es kann ja auch sein, dass ich mit dem, was ich da sage, falsch liege. Oder dass es durchaus da unterschiedliche Sichtweisen darüber gibt, ob das Verhalten des anderen Unrecht war oder ist oder nicht. Und das muss ich dann ja in Kauf nehmen. Und wenn ich mit meiner Meinung daneben liege, wenn sich meine Sorge als unbegründet entpuppt, wenn ich jemand fälschlicherweise beschuldige und das dann noch öffentlich mache, dann, so eben der Weise des Alten Testaments, muss ich die Folgen dann auch auf mich nehmen. Gegebenenfalls eben sogar Spott ertragen oder eben selbst nun Zurechtweisung erleben. Das klingt hart. Also dann doch lieber schweigen, denn Schweigen ist dann doch eher Gold. Wir könnten das aber auch von einer anderen Seite sehen, anders deuten, wenn ich mit meiner Sorge falsch gelegen habe. Ich könnte das ja auch als befreiend erleben, weil der andere kein Unrecht getan hat, weil er nicht auf einem abschüssigen Weg ist, weil er nicht sich oder anderen geschadet hat oder zu Schaden droht. Da wird daraus sofort etwas anderes, da wird daraus etwas Positives. Ich freue mich darüber, dass meine Befürchtungen, Beobachtungen, Meinung falsch ist, weil damit ist es ja gut, dann ist doch alles klar. Nehme ich dann auch Spott in Kauf und akzeptiere das auch? Ich glaube, wer das tut, der kann das nur mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein tun. Er zeigt damit aber eben auch, dass es ihm tatsächlich um den anderen geht und darum, ihm zu helfen. Und wer so handelt, der wird eben auch ernst genommen, weil genau das ihm abzuspüren ist. Dem geht es nicht darum, sich selbst im rechten Licht darzustellen. Er ist kein Moralist, der alle anderen immer zurechtweist. Er ist nicht der Oberschlauberger, der alles richtig macht und eben allen anderen sagen muss, wie sie es denn bitte schön richtig machen sollen. Dabei hilft dann auch noch ein weiterer Schritt. Fortsetzung Jesus Sirach. Schäme dich nicht zu bekennen, wenn du gesündigt hast, sondern versuchst du vergeblich, den Lauf eines Stromes zu hemmen. Und ergänzend dazu aus Sprüche 25,12, ein Weiser, der mahnt und ein Ohr, das auf ihn hört, das ist wie ein goldener Ring und ein goldenes Halsband. Drehen wir die Sache einmal um. Gehen wir mal in die Rolle dessen, der zurechtgewiesen, der kritisiert wird. Wenn mich jemand zurechtweist, dann steht es mir gut an, zuzuhören. Wenn mich jemand auf Unrecht hinweist, das ich seiner Meinung nach getan habe oder vielleicht im Begriff stehe zu tun, dann ist es klug, sich das erst einmal anzuhören, ernst zu nehmen und darüber nachzudenken. Vielleicht möchte ich mit dem, der mir das sagt, darüber nicht ins Gespräch kommen. Das darf ich ihm sagen. Das ist in Ordnung. Aber ich kann ja stattdessen das Gespräch mit einem Menschen suchen, dem ich vertraue, mit dem ich in einer guten Beziehung stehe und von dem ich aber auch weiß, dass er mir ehrlich begegnet und nicht mir nur nach dem Mund redet. Und oder ich kann die Vorwürfe mit ins Gebet nehmen, sie einige Tage dort bewegen und so eben zu der Entdeckung kommen, ob die Vorwürfe stimmen oder eben auch nicht. Und dann, wenn sie stimmen, kann ich auch meine Schuld bekennen und dem danken, der mich darauf hingewiesen hat. Der weitere Schritt im Blick darauf, wie meine Zurechtweisung bei anderen ankommen kann, ist eben der, ich selbst nehme Ermahnung und Zurechtweisung von dem doch eher an, der sich selbst ermahnen und zurechtweisen lässt. Wenn jemand kommt, der immer nur andere ermahnt, aber wenn man ihm mal was sagt, sofort sensibel, übersensibel reagiert und zurückschlägt oder sich beleidigt zurückzieht, Also ein Mensch, der mit seinem eigenen Versagen offen und ehrlich umgeht, von dem lasse auch ich mir sehr viel leichter etwas sagen. Der eben nicht als Heiliger sich präsentiert und sich darstellt. Und an dieser Stelle, und damit bin ich fast am Ende der Predigt, zitiere ich einmal einen Papst. Das tun wir Freikirchler nicht so oft. Und zwar Johannes den 23., den Vater des Zweiten Vatikanischen Konzils. Übrigens ein Mann, der für viele sehr tiefgehende und dabei auch oft humorvolle Zitate zuständig ist, könnte man sagen. Kurz nach der Wahl und der Einberufung dieses Konzils hat er mit Augenzwinkern gesagt, ich bin zwar jetzt unfehlbar, gedenke aber nicht davon Gebrauch zu machen. Und er erzählte immer wieder gerne, dass er einen Traum gehabt hatte, in dem ihm dann eben vor Augen stand, welche hohe Verantwortung, aber auch eben welche hohe Autorität man ihm zumisst. Und wie dann ein Engel ihm im Traum gesagt hat, und das sagte er sich dann häufig, wenn er vorm Spiegel stand, so erzählte er immer wieder, Giovanni, nimm dich nicht zu ernst. Und ein Zitat aus einer anderen Begebenheit, das Bewusstsein meiner Unzulänglichkeit erhält mich in der Einfachheit und erspart es mir, lächerlich zu werden. Das sagt ein Papst. Liebe Schwestern und Brüder, ich sage es ganz ehrlich, das alles heute predige ich vor allem und zuallererst mir selbst. Das gilt grundsätzlich jeden Sonntag, aber vielleicht bei dieser Predigt ganz besonders. Ich bin eher zurückhaltend darin, andere auf Fehler und Versagen hinzuweisen. Und ich tue mich durchaus auch schwer damit, Zurechtweisungen anzunehmen. Und ich neige auch dazu, ein Besserwisser, meine Frau hört jetzt weg, sonst kriegt sie wieder Wasser auf die Mühlen, und ein Moralist zu sein. Aber ich möchte eben lernen, wahrhaftig und ehrlich zu leben, zu meinem Versagen zu stehen und sensibel zu werden für den, der mein Wort braucht, meine Kritik, meine Zurechtweisung, letztlich ja meine Hilfe. Und ich möchte das Gesetz Jesu verinnerlichen, so wie es Paulus einmal formuliert hat und genau ja dabei daran gedacht hat, dass jeder von uns immer wieder Fehler macht, versagt, schuldig wird. Einer meiner Lieblingsverse aus dem Neuen Testament. Einer trage des anderen Last. Also wir stellen uns unter die Last, die Schuldlast, das Versagen des anderen und tragen daran mit. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Amen.